Herzlich willkommen bei Unboxing. Hier sind
Chris
und Chris. Heute zu uns bei Gast, bei uns zu Gast Peter Schmidt.
Hallo.
Peter, wir kennen uns schon lange, aber ich freue mich sehr, dass du heute in unserer Box bist.
Freut mich auch.
Gerne hier. Ich mache eine kurze Vorstellung, aber da gehen wir nachher auch noch ein bisschen tiefer ein. Aber damit die Leute schon mal wissen, wen sie hier sitzen haben oder wen sie hier hören. PPEC, eins deiner Unternehmen oder dein Unternehmen, seit 2017 gegründet. Ich habe dich immer ein bisschen verfolgt auf Facebook. Du hast ja immer ganz gerne Erfahrungen geteilt und habe dich viel beim Motorsport gesehen. Das heißt, deine Erfahrung geht ja vom Motorsport über die Luftfahrt. Die Fliegerei ist für dich, glaube ich, ein großer Punkt. Automobil, der Motorsport, alles Punkte, die wir heute noch durchgehen. Du warst im Rennsport, von DTM bis zur Formel 1, soweit ich weiß. Also viel zu quatschen heute. Heute haben wir einfach mal so einen richtigen Techniker hier sitzen, was uns besonders freut, weil ich glaube, in der Riege hatten wir noch niemanden. Nee. Sind immer nur so Online-Leute.
Gibt es auch nicht so viele, die so, wir haben es ja gesehen, so hart am Produkt noch selber arbeiten auf dem Level. Das ist echt beeindruckend gewesen.
Aber super spannend. Wir kommen da dazu. Du hast ein hammerspannendes Produkt und da können sich die Hörer heute drauf freuen. Mit welchem Auto bist du angereist?
Mit einem kleinen Audi, weil natürlich München, Innenstadt, Parkplatzsituation, habe ich natürlich nicht den großen Pickup mitgenommen.
Der Techniker.
Ja. Be prepared.
Ich dachte eigentlich, du bist schon gestern angereist und hast im Auto übernachtet
heute auf morgen. Da ist leider die Zeit gerade ein bisschen knapp dafür.
Ja,
also und das Bett so gemütlich, muss ich sagen. Also ist daheim.
Du hast ja die Frage aus dem Grund gestellt.
Ganz genau. Ich mache da mal eine ganz kurze Einführung. Wir gehen später mehr drauf, aber PPEC ist etwas, was zum Campen, also ich sag jetzt mal so, das sind Pickups, die umgebaut werden an der Ladefläche fürs Campen, aber vor allem auch für Handwerker, für verschiedene Sachen. Darauf gehen wir später auch noch ein, aber damit die Leute sich ein bisschen was vorstellen können und vielleicht dranbleiben, um da noch ein bisschen mehr drüber zu erfahren.
Mhm. Also es ist ein ganz normales Auto, kann man hier sagen, mit einer normalen Ladefläche, nur du machst dann daraus halt einfach nochmal ein bisschen mehr und ein bisschen funktioneller das Ganze.
Wir machen so ein Pickup wirklich zu dem, für was er eigentlich gebaut ist, als Arbeitstier, sodass man den im gewerblichen Alltag auch vernünftig nutzen kann. Das heißt, wir tauschen Ladefläche aus, wir bauen Aufbauten hinten drauf, Boxaufbauten, Fahrwerk, Reifen, Felgen, alles das, was die Leute dann im harten Arbeitsalltag auch brauchen.
Ja, wir sind schon mittendrin bei deinem Lieblingsthema, dem Thema Technik.
Ja.
Wie kam es dazu, dass du dafür so brennst? Was hast du da lange gemacht?
Weiß ich nicht, das ist, glaube ich, eine Affinität, die gab es schon immer bei mir. Ich habe mich immer für Technik interessiert, als kleiner Junge Modellbau gemacht, Modellfliegerei, Modellautos, immer rumgeschraubt. Früher war es einfach so, das Hobby ist mei von den Eltern, würde ich sagen, wenig bis gar nicht unterstützt worden. Und da muss man halt findig sein, dann ist kein Budget da, dann ist man darauf angewiesen, dass man von Freunden, Bekannten irgendwas geschenkt bekommt und ja, dann fängt man halt zum Basteln an. Und diese Liebe zum Basteln, die ist, glaube ich, immer geblieben und die ist sogar über die Jahre noch viel, viel größer geworden, als man dann gesehen hat, was man alles mit Maschinen und mit Technik bewerkstelligen kann.
Du bist also so ein richtiges Lego-Technik-Kind.
Ja, definitiv.
Hast du die heute noch daheim stehen? Ich kenne es immer von denen.
Ist in Kisten noch vorhanden, alles, ja. Ist noch nichts abgegeben worden.
Kriegen dann die eigenen Kinder.
Genau.
Also auch nicht Lego und wie heißt das andere? Duplo?
Duplo. Duplo machen wir mit 2 Jahren.
Playmobil.
Ja, ich sehe es nur, weil die mischt alles durcheinander. Das heißt, da wird keine Kisten mehr übrig sein, weil alles durcheinander ist. Aber gut.
Man lernt ja mit diesen ganzen Sachen schon früh, was Technik also bedeutet, was man machen kann und vor allem auch, wie man vielleicht Probleme lösen kann. Da die provokante Frage, kann ein Techniker jedes Problem lösen?
Ein Techniker muss jedes Problem lösen können. Ein guter Techniker muss für jedes Problem eine Lösung finden können, denn es ist ja so, man kann nicht einfach ein Problem in den Raum stellen und es so stehen lassen. Mhm. Also es muss immer eine Lösung für geben, die ist manchmal trivial einfach und manchmal unfassbar komplex und aufwendig zum Umsetzen. Aber ein guter Techniker, der weiß sich immer zu helfen. Und es ist auch so eine Sache, die lernt man. Das ist eigentlich die einzige Sache, die man im Studium mitnehmen muss nach dem Studium. Wenn ich etwas nicht kann, muss ich aber wissen, dass ich es mir aneignen kann oder wo ich nachschauen muss. Mhm. Und das reicht eigentlich völlig aus.
Ach, du sprichst uns aus der Seele. Das ist das, was wir auch immer versuchen, jedem vorzuleben und so weiter. Es gibt ja so viel, was ich nicht kann. Ich muss bloß den Willen dazu haben, es können zu wollen. Und dann habe ich heutzutage, ich hatte noch nie so viele Möglichkeiten wie heutzutage, das zu lernen.
Und da hatte ich, muss ich sagen, relativ viel Glück auch in meiner beruflichen Laufbahn an die richtigen Leute zu kommen. Mhm. Denn da waren teilweise Leute dabei, die waren so ein bisschen Ersatzeltern für uns im Motorsport. Wir waren Jungs, 17, 18, 19 Jahre, haben quasi für den Motorsport damals gelebt und haben damals auch für Leute gearbeitet, die selber keine Kinder hatten. Deswegen waren wir so ein bisschen auch die Ersatzkinder für die. Und die haben einem nie genau gesagt, mach das so oder mach das so, sondern die haben schon darauf geachtet, dass man selber den Kopf einsetzt, um auf, selber auf die Lösung zu kommen. Also der hat dann schon gesagt, jetzt denk mal nach, warum ist das jetzt so und so, und überlege mal, und dann bist du von ganz alleine auf die Lösung gekommen. Mhm. Oder haben einem die Möglichkeit gegeben, Fehler zu machen, um eben selber aus den Fehlern lernen zu können.
Hast du da Namen, Beispiele, welche dich da besonders geprägt hat in der Zeit?
Eine Person, Herbert Lingmann, also leider schon länger verstorben an Krebs, wollte in Ruhestand gehen, und ein Jahr vorher hat ihn leider der Krebs dahin gerafft, aber der mit seinem Team Lingmann Motorsport, der hat uns am meisten geprägt. Also der war wirklich Ziehvater für uns, von dem haben wir so viel über Technik lernen können. Also solche Leute, wenn man in seinem Leben trifft, denen muss man ganz genau zuhören, und dann kann man sich echt glücklich schätzen. Also es ist nicht alles Eigenleistung im Leben, es gehört auch immer ganz viel Glück dazu.
Absolut.
Total, also in allen Belangen. Es ist natürlich so, aber hinter Glück liegt auch irgendwie immer harte Arbeit, was man ja bei dir auch sieht. Hast du auch noch ein Beispiel, weil das ist so eine Frage, die wir jedem stellen, die Prägung, mal abseits vom Motorsport, also wer hat dich zu dem Menschen gemacht, der du heute bist? Gibt es da auch auf einer anderen Ebene noch Menschen? Natürlich die Familie immer, aber gibt es da noch ein paar Beispiele?
Alle eigentlich. Ich habe immer so ein bisschen drauf geschaut, ja, von jedem so ein bisschen was mitzunehmen, unbewusst. Ich weiß auch nicht, woher. Natürlich die Eltern, die prägen einen am meisten. Der eine Elternteil eher in die Richtung, man muss immer ein Ziel im Leben haben, was Fluch und Segen zugleich sein kann. Denn wenn man immer ein Ziel haben muss, dann ist man auch immer getrieben. Man ist immer rastlos. Der andere Elternteil, der einem dieses Zwischenmenschliche mitgibt, auch die Nächstenliebe. Dann natürlich die Freunde, die Arbeit ganz viel, und in der Arbeit natürlich auch. Also ich war auch in meinen jungen Tagen im Tölzer Knabenchor, wo ich sage, klingt jetzt nicht spektakulär, aber wenn man als junger Mensch in so einem Verein ist, kommt man auch viel rum, man ist viel auf Reisen, man ist viel unterwegs. Jeden Freitag war immer Kurkonzert, und das prägt schon auch, weil man auch die Scheu vor dem Unbekannten ein bisschen verliert. Also man ist oft heute hier, morgen dort. Und da würde ich sagen, sind es gar nicht immer die Personen, sondern auch ja, die Umstände, die einen dann zu dem machen, der man geworden ist.
Ja, ich habe es bewusst nochmal gefragt. Also ich habe dich jetzt dreimal, glaube ich, gesehen. Und ich finde, du hast eine sehr, sehr positive Aura irgendwie. Also du bist irgendwie gut drauf, das überträgt dich so ein bisschen auf die Leute außenrum. Man merkt auch, dass du Spaß an dem hast, was du tust, obwohl man auch sieht, dass da sehr, sehr viel zu tun ist und dass es auch nicht weniger wird. Aber deshalb war das für mich so eine Frage, woher kommt das, dass du da einfach so gefühlt rundum glücklich bist irgendwie in deinem Dasein aktuell?
Das ist so ein bisschen dieses Getriebensein. Ich glaube, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass ich gerne Leuten mein Wissen vermittle, dass ich es weitergebe, und lehren macht einfach unglaublich viel Spaß, wenn man sieht, wie die Leute das Gelernte anwenden und selber daran wachsen und andere zu motivieren, selber motiviert zu sein, das motiviert einen selber dann auch wieder, und das ist einfach so ein Kreislauf. Das ist einfach, also ich bin ein sehr lebensbejahender Mensch.
Ja, das merkt man durch und durch.
Ja.
Wir kennen uns ja schon recht lang.
Ja, seit der Schulzeit. Genau. Das war das 7. Klasse.
Ja, 7. Klasse. Wir haben uns aber, glaube ich, fast 20 Jahre nicht gesehen.
Seit der 10. Klasse nie wieder.
Und haben auch nicht wirklich viel voneinander gehört. Ja. Aber durch Social Media konnte ich uns ein bisschen verfolgen, was du machst.
Ja.
Und ich dachte mir so oft, und das sind so Sachen, die man dann doch nicht tut, hey, den Peter muss ich mal fragen, was der eigentlich macht.
Mhm.
Weil irgendwie ist das alles spannend.
Deswegen, das geht leider im Alltag immer unter sowas.
Ja, man traut sich auch irgendwie nicht, ihn einfach zu anzuschreiben und sagen, hey, was machst du da eigentlich? Das schaut interessant aus. Ich habe es ja mitbekommen, so ein bisschen. Ja. Also die ganzen Rennautos, die dann immer da waren, du als Ingenieur da irgendwie tätig warst. Deswegen erzähl heute doch einfach mal. Und zwar Rennmechaniker, Ingenieur bis hin zum Teammanager.
Also ich bin in meiner Lehre als Kfz-Mechaniker, ich hatte damals die Wahl, gehe ich entweder in die Industrie, mache Industriemechaniker oder Kfz-Mechaniker. Habe mich dann für die Autos entschieden, was am Ende wahrscheinlich ja, der richtige Weg für mich war. Mittlerweile mache ich Industrie, Fräsen, Drehen, Abkanten, Schweißen und sowas. Also ich kann mittlerweile beides verbinden, aber früher war es eben so, ich habe mit dem Kfz-Mechaniker-Dasein begonnen, habe bei einer BMW-Niederlassung gelernt und bin dort durch Zufall ja, in diesen Rennsport reingekommen, weil ein anderer Lehrling, der zwei Lehrjahre über mir war, der bereits in einem Rennteam war und dann irgendwann gesehen hat, okay, der Bäder hat was drauf, den frage ich mal, ob er mitkommen will. Und so bin ich dann in den Rennsport reingeschlittert und das war so die Zeit, wir waren 17, 18, wir haben das quasi für ja, ein Butterbrot und Spritgeld gemacht, also wir haben da kein Geld verdient früher. Für uns war das Leidenschaft und dann kommt man so in das eine Team und dann kommt so ein bisschen das eine zum anderen und nach der Lehre habe ich das Ganze dann hauptberuflich vollprofessionell gemacht, habe also DTM gemacht, 4GT, habe mich, glaube ich, überall immer passabel angestellt, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich der Überflieger bin, aber ich habe das, was ich mache, immer versucht, gut zu machen. Und so kam es dann oft, dass man das Rennteam gewechselt hat, man ist vielleicht zu anderen Rennstellen gegangen oder anderen Firmen gegangen und irgendwann haben einen dann wieder die Leute von früher angerufen und gefragt, du, wir haben da dessen das Programm, willst du dabei sein? Und so bin ich dann bis in die Formel 1 gekommen, dort als Mechaniker gewesen und parallel auch für andere Teams immer gearbeitet und immer irgendwie Rennsport gemacht. War dann auch bei Porsche in der Motorsportentwicklung, habe dort als Mechaniker gearbeitet, habe CFK, also carbonfaserversteckte Kunststoffe gemacht, dann eben Mechanik, Rennautos aufgebaut und dieser ganze Motorsport, jetzt habe ich den Faden verloren.
Das macht gar nichts. Du könntest uns mal erzählen, bei welchem Formel-1-Team und wie das da war.
Formel 1 war damals HRT, also hieß Hispania Racing Team, war aber eigentlich komplett von Deutschen geführt. Also Team sitzt in Greding, war bei Collis, also Colin Collis war der Teamchef. Und die Mechaniker waren auch alles überwiegend aus Deutschland, bis auf zwei, drei Ausnahmen. Lief unter spanischer Fahne das Ganze. Und wir hatten als Fahrer Narain Kartikeyan, war ein Inder. Danny Ricciardo, der ja jetzt mittlerweile für McLaren fährt, vorher für Red Bull gefahren ist. Vito Antonio Liuzzi, der lange Testfahrer Ferrari war, der ist dann bei uns gefahren.
Ja, spannend, oder? Ja,
aber es total war spannend. Es war ein kleines Team, also da muss man ein bisschen relativieren. Es war ein kleines Team, wir waren Letzter und trotzdem sind die Summen, die in so ein Team gesteckt werden müssen, um überhaupt dort mitfahren zu können, unfassbar. Aber es war einfach ein Erlebnis.
Ja, das kann man sich vorstellen. Voll dran, oder? Also wie lange ging das? Wie lange warst du da dabei?
Es war ein Jahr, habe ich Formel 1 gemacht, weil das Team dann, ja, würde ich sagen, liquidiert wurde oder von wem anders übernommen wurde. Und dann war das Programm einfach zu Ende. Und so ging es des Öfteren mal. DTM war leider auch bloß ein Jahr in meiner Mechanikerzeit, weil dann Opel aus dem Motorsport ausgestiegen ist. Was immer dann den Vorteil auch hatte, also man muss ja in jedem Negativen auch wieder die Chance für was Neues sehen. Man hat halt öfter mal gewechselt und ist nicht so lange bei einem Team.
Ich meine, du warst in deinen jungen Jahren, kann ich einfach mal so sagen, hast ja unglaublich viele verschiedene Sachen schon gemacht. Ja. Vielleicht ist das auch der Grund, warum du dich dann selbstständig gemacht hast und so weiter. Also
das war immer so der Drang bei mir, ja.
Das hast du uns schon öfter erzählt, dass du da so einen Drang hattest. Dazu kommen wir gleich. Ich habe noch eine Frage. Ja. Wie ist so die Formel 1? Man denkt ja immer, also dann, wenn man da, ist ja so ein ja, wie soll man sagen, wie so ein riesen Volksfest, jedes
ein
Rennen
Club
hat man.
Ein Club aus Egoisten, könnte man sagen. Ja, also okay. Formel 1 ist schon, hat schon sehr viele große Egos. Es ist fesselnd, es ist spannend, wenn man mal drinnen ist und man an einem Donnerstagmorgen in Monaco um 7 Uhr im Hafen unten steht, die Sonne geht gerade am Ende des Meeres über dem Meer auf und es ist Totenstille in dieser Stadt. Diese Momente waren dann immer für mich, wo ich sage, Wahnsinn. Und keine Stunde später ist ein Lärm in dieser Stadt drinnen. Du hältst es ohne Kopfhörer nicht mehr aus, weil die Autos in diesen Häuserschluchten so laut sind. Oder man zum Beispiel in Brasilien ist. Die Rennstrecke Sao Paulo ist mitten in einer Favela. Also da leben die Ärmsten der Armen. Dort wird Motorsport für zig Millionen gemacht. Und es stehen Fans auf den Tribünen, die so eine Leidenschaft für diesen Motorsport haben, die sich die Seele aus dem Leib schreien, weil sie so dabei sind, das fesselt einen. Also Formel 1 ist anstrengender. Ja, es gibt schon, selbstständig sein ist noch anstrengender. Also, aber es gab schon Zeiten, da gehst du morgens an die Rennstrecke, kommst morgens wieder ins Hotel, schläfst 2 Stunden und bist wieder an der Rennstrecke. Mhm. Aber ich möchte es nicht missen. Also ja, salopp gesagt, es war schon geil.
Hättest du, wenn Ferrari dir einen 5-Jahres-Vertrag angeboten hätte, ihn angenommen damals?
Hätte Fahrradkette. Ja. Weiß ich nicht. Kann man auch so im Nachhinein nicht sagen.
Schwierig, jetzt so spät ist nochmal zu reflektieren, aber ja. So, du erzählst auf der einen Seite so, wie schön es ist, und auf der anderen Seite merkt man ja auch, durch das Reisen bist du natürlich da auch in so einem, wie soll man sagen, in so einem System gefangen, wo man auch
du nicht unbedingt... Du bist viel weg, also genau. Du bist wirklich 3 Monate im Jahr bist du einfach weg, ja. Da bist du nicht bei Familie oder Freunden, dann war Studium noch parallel, also du warst eine Woche mit der Formel 1 weg, bist heimgekommen, bist Montagabend mit dem Flieger angekommen, Dienstag in der Früh, bist in der Vorlesung gehockt und ja, hast eigentlich nur noch geschlafen, weil du völlig fertig warst, weil eine Woche später der nächste Flieger schon wieder irgendwo hinging. Es war sehr intensiv. Nochmal, glaube ich, brauche ich es nicht. Ja, okay. Also ich habe es lang genug gemacht.
Also Peter, dass ihr wisst, ist keine 50, der ist noch Mitte 30, weil jetzt kommen wir schon zum nächsten Punkt, den du gemacht hast. Du hast auch im Fliegen warst du tätig. Das heißt, du hast, ich habe es vorher nochmal durchgelesen, neuartige Stellantriebe entwickelt. Ist das richtig? Wie kam es dazu und wo war das in deinem Leben?
Ja, was sind Stellantriebe?
Ja, ich habe keine Ahnung. Also, vielleicht fängst du bei null an, ja, und erzählst es
noch. Wir hatten ja das Thema Technik schon und Technik ist einfach so, Technik ist immer gleich. Die Gesetze der Physik, der Mechanik sind überall die gleichen, egal in welchen Bereich ich gehe. Egal, ob ich einen Kran baue oder ob ich ein Flugzeug baue oder ein Boot baue. Da ist kein Unterschied. Und deswegen sind die Bereiche oft näher beieinander, wie man das vielleicht meint. Also ein Flugzeug hat nahezu die gleiche Technik drin wie ein Fahrzeug oder wie ein Kran oder wie eine Baumaschine. Da kommt es auf die gleichen Sachen drauf an. Und Luftfahrt hat mich immer interessiert, eben weil ich als Kind ja schon Modellfliegerei betrieben habe. Und in Tölz gibt es eine Firma, die Firma Citec Aerospace, da wollte ich früher schon mal hin, habe mich beworben, bin nicht genommen worden, habe mir gedacht, in meinem Lebenslauf steht Formel 1 drin, da steht das Who is Who des Motorsports drinnen und ich kriege nicht mal eine Antwort von der Firma. Da habe ich schon echt mal kurz an mir gezweifelt, warum nehmen die mich nicht? Mittlerweile weiß ich, es lag einfach bloß an derjenigen Person, die dafür zuständig war. Die war dann nicht mehr da und auf den zweiten Anlauf hat es dann auch geklappt, haben sie mich genommen.
Hast du dich einfach nochmal beworben?
Ich habe mich dann nochmal beworben, ja, nach dem Studium dann einfach nochmal. Mhm. Und
hartnäckig.
Hartnäckig, immer, ja.
Und dann die Stellantriebe.
Und Stellantriebe, genau. Stellantriebe sind Aktuatoren. Aktuatoren ist nichts anderes wie ein Motor,
der irgendwas bewegt. Danke, dass du Stellantriebe mit Aktuatoren übersetzt hast.
Wird noch komplizierter,
jetzt,
ja.
Verstehen wir es.
Also es ist nichts anderes wie... eine Blackbox und die muss irgendetwas bewegen. Die muss eine Klappe auf und zu machen. Die muss irgendeinen Hebel auf und zu machen. Und um diese, ja, ich nenne es jetzt einfach mal mechanische Leistung zu erbringen, brauchen wir einen Stellantrieb. Und das kann ein Hydraulikzylinder sein, das kann ein Elektromotor sein, der über ein Getriebe einfach eine Welle dreht, also ein rotatorischer Stellantrieb oder ein linearer, das heißt, über einen Motor, über Getriebe und Spindel lasse ich eine Kolbenstange aus- und einfahren. Und sowas habe ich dort eben entwickelt. Da gab es so einen Bereich, also die Firma hat rotatorische Stellantriebe überwiegend gebaut, seit über 30 Jahren schon, haben aber immer mehr Anfragen gehabt von Flugzeugherstellern oder Systemherstellern für andere Stellantriebe. Und das war dann der Bereich, den habe ich übernommen. Da konnte ich dann eben durch meine Vortätigkeit eben viele Querverweise ziehen. Also es war eine sehr kreative Tätigkeit. Ich habe mir jetzt zum Beispiel angeschaut, wie machen es andere Bereiche und habe es dann auf die Luftfahrt angewendet und habe dann dort rotatorische, lineare Stellantriebe entwickelt mit ja, Komponenten, die Firma vorher noch nicht verwendet hat, also mit elektrischen Bremsen an den Motoren dran, weil diese Stellantriebe andere Anforderungen hatten, wie die Stellantriebe, die sie eben vorher gebaut haben.
Also viel habe ich nicht verstanden, aber ich konnte mir auf jeden Fall viel vorstellen unter deiner Beschreibung. Wie lange hast du das gemacht?
Über 4 Jahre war ich dort.
Und anschließend?
Habe ich mich selbstständig gemacht.
Jetzt also sind wir bei PP.
Genau. Hab in der Zeit ja, ich wollte einen Camper bauen, habe dann überlegt, VW-Bus, Pickup, ich wollte was Geländegängiges, also fiel leider der VW-Bus raus, kam dann beim Pickup an, wollte eine Wohnkabine bauen, habe überlegt, okay, Flatbed, das heißt ebene, flache Ladefläche ohne Seitenwände oder eine Kabine, die man bloß in die originale Ladefläche einschiebt. Bin dann drauf gekommen, Flatbed ist von der Raumausnutzung das Optimale, weil ich den Raum unter der Ladefläche noch mitnutzen kann. Dann habe ich mir überlegt, okay, Wohnkabine ist eine
Nummer zu groß. Ich versuche es ganz kurz für alle, die es noch nicht verstanden haben. Ich habe auch meine Probleme gehabt, weil ich kam zu dir, wo du uns die Pickups gezeigt hast und hast uns erstmal erklärt, dass es eine ganz flache Ladefläche ist. Und das wird so serienmäßig anscheinend nicht gebaut.
Nee, also das Konzept kommt überwiegend Asien, Australien, USA, dass zum Beispiel der Pickup als reines Fahrgestell gekauft werden kann oder mit einer anderen, mit einer alternativen Ladefläche, nenne ich sie jetzt mal. Die originale Ladefläche hinten beim Pickup, die hat starre Seitenwände, links und rechts und eine Heckklappe. Und der Nachteil davon ist einfach, ich kann von der Seite nichts beladen, weil ich diese Seitenwände habe. Und wenn ich von hinten was beladen will, stört mich immer die Heckklappe, weil die eben diese Ladefläche unnötig verlängert, wenn ich gerade im Ladevorgang bin. Und das, was wir machen, wir entfernen diese Ladefläche, die ist bloß mit 6 Schrauben angeschraubt auf den Fahrzeugrahmen und setzen von uns eine Ladefläche drauf, die auf der Oberseite komplett eben ist.
Das ist auch etwas, was ich gelernt habe. 6 Schrauben haben eine Ladefläche
gehalten. Reicht völlig. Wenn sie richtig dimensioniert sind, reichen die völlig.
Also als der Chris mir das erzählt hat, dass da in Gelting bei uns in der Region einer ist, der sowas baut und mir es genauso erklärt hat wie du gerade, habe ich nachher immer noch nichts verstanden. Das heißt, für jeden, der jetzt hier zuhört, redet, einfach mal Pepec, der Name, kannst du gleich auch nochmal drauf eingehen, was
Paula
es bedeutet.
Paula Emil Cäsar.
Genau. Googeln, Social Media und dann wisst ihr sofort, wenn ihr seht, was er macht, weil es ist, glaube ich, jetzt vor allem in Corona ein sehr, sehr großer Hype, vor allem auch um das Thema Camping. Also sind die zwei Bereiche entstanden, wo du auch tätig bist und dann wisst ihr sofort, von was wir hier auch reden.
Warum Pepec?
Pepec, ja, ich wollte so einen schönen, einprägsamen Namen. Der muss nichts mit meinem Namen zu tun haben. Schmidt-Ladeflächen, Schmidt-Sonderkonstruktion hätte ich es auch nennen können. Nur ich denke bei solchen Themen immer langfristig. Deswegen habe ich die Firma gleich auch als GmbH damals gegründet. Obwohl es in der Anfangszeit unfassbar viel Aufwand war, eine GmbH zu pflegen. Aber Pepec ist ein Name, da kann man jetzt vieles auch drunter vertreiben. Und Pepec kommt von Peat Performance Company. Peat Performance ist mal so aus einem Spaß raus entstanden. Ich habe früher ja Motorsport für Opel gemacht. Und die Firma, unter der das lief, hieß Opel Performance. Das war so der Name, unter dem Opel die Rennfahrzeuge hat laufen lassen. Und irgendwann standen wir auf der Rennstrecke und dann ist so mal Peat Performance draus entstanden und dann hieß mein Nebengewerbe immer Peat Performance. Und irgendwann wollte ich aus diesem Namen ein schönes Logo kreieren und habe dann echt tagelang überlegt, was mache ich draus und habe dann bloß PEPE von Peat Performance übernommen, ein C für Company angehangen und jeder kann es richtig aussprechen. Also auch Leute aus Tschechien, Belgien, Dänemark, Österreich.
Da hast du uns was voraus.
Jeder spricht Pepec richtig aus.
Ja, das stimmt. Ist auch relativ
ich habe euch
einfach.
Auch lange überlegt. Socentic, wäre ich gar nicht drauf gekommen.
Du, aber es ist auch Marketing. Jeder denkt drüber nach und denkt sich, was für ein scheiß Name. Ja. eine meiner ersten Fragen, die ich dir gestellt habe, die muss ich dir jetzt auch wieder stellen. Ich bin hingekommen, du hast mir das alles erklärt, hast mir gesagt, so, ja, du machst das flach an der Seite. Kann man runterklappen, das ist unglaublich raumgewinnend. Du hast ja wirklich, du nutzt ja jeden Hohlraum quasi auch unter der Ladefläche, was echt spannend ist, wenn man sich das mal anschauen möchte bei dir. Das ist also für mich als alter Camper, ich hatte ja bis vor kurzem noch einen T3, wenn man unterwegs ist, überall wo Luft ist, einen Raum zu finden und den zu nutzen, ist einfach was Cooles und da kann man viel draus machen. Aber grundsätzlich habe ich mir immer die Frage gestellt, warum machst es du und nicht die Autobauer?
Weil es ein Nischenprodukt ist. Also die Stückzahlen sind zu gering, als dass es für die Großen rentabel ist. Pickup ist so und so ein relativ kleines Segment. Leider, obwohl es ein unglaublich vielseitiges Fahrzeug ist.
Also bei uns in Europa ein kleines
Segment. Bei uns in Europa, ja. Australien ist Pickup riesig, USA genauso, Asien auch. Nur bei uns in Europa ist es recht klein. Und deswegen ist es für die Großen unrentabel, sowas zu machen. Und wir als kleine Firma, wir können natürlich sofort auf Kundenanforderungen reagieren. Wir können auf Probleme reagieren. Wir haben aktuell ja seit ein paar Jahren schon extreme Situationen, was die Rohstoffbeschaffung angeht, Materialbeschaffung angeht. Und da hatten wir tatsächlich schon einige Sachen, wo wir schnell umkonstruieren mussten, um überhaupt weiterfertigen zu können. Und wir können das Ganze natürlich für den Kunden, der es braucht, so individualisieren, gerade für den Handwerker, dass der, ohne dass er selber noch dran rumbasteln muss, für ihn das fertige Produkt kriegt. Mhm. Und gerade beim Handwerker ist er so, der verdient sein Geld mit Arbeiten und nicht damit, dass er an seinen eigenen Arbeitsgeräten dran rumschraubt.
Was kostet so ein Umbau? Willst du das sagen?
So ein Umbau, ja, gibt eine Preisspanne. Also Ladefläche, je nach Ausstattungsvariante kann man eine Ladefläche zwischen 6.000 und 10.000 Euro haben, inklusive Steuer, inklusive Anbau, TÜV-Abnahme und allem. Und unsere Boxen, je nachdem ob als Festaufbau oder inklusive einer Ladefläche und einer Absitzvariante, ist man in dem Bereich 14.000 bis 18.000 Euro. Also es ist viel Geld.
Ja.
Ich kann da gleich reingrätschen, ich weiß das. Nur wir versuchen unsere Sache wirklich gescheit zu machen. Also wir wollen ein hochwertiges Produkt anbieten, nicht nur was die Verarbeitung angeht, sondern auch was den Nutzwert angeht. Also wir versuchen natürlich schon, würde ich sagen, 90% aller Kundenanforderungen in unser Serienprodukt mit einfließen zu lassen. Und es wird in kleiner Stückzahl gebaut, muss man immer beachten.
Aber ich meine, der Erfolg gibt dir recht. Ja, du hast eine lange Warteliste, wie wir wissen.
Wir sind aktuell, würde ich sagen, immer so 3 bis 4 Monate haben wir Vorlauf.
Ja, und du hast trotzdem echt eine krasse Nachfrage weiterhin. Und ich glaube, dass du durch deine Erfahrung, ich nehme das mal vorweg und du sagst mir, ob das so ist, das ist eine Annahme, durch deine Erfahrung krass gemerkt hast, dass es da einen Markt gibt, wo zum einen Funktionalität zählt und zum anderen diese Leute, die die Zielgruppe sind, ähnlich verrückt sind nach Technik wie du.
Das hast du wunderbar angesprochen. Ich gehe, wenn ich ein Produkt mache, immer davon aus, was bräuchte ich. Und ich für mich will eigentlich immer ja die 100% Lösung haben. Und Leute wie ich, gibt es ganz viele da draußen, die wollen das genauso haben. Die wollen ein optisch ansprechendes Produkt, die wollen ein gut verarbeitetes Produkt, die wollen ein multifunktionales Produkt, das auch erweiterbar ist, wo auch die Ersatzteilversorgung gesichert ist. Deswegen ist ja Made in Germany bei sowas auch sehr wichtig. Und denen ist auch ja, der Ansprechpartner sehr wichtig, dass man mit dem unkompliziert kommunizieren kann, der einem auch mal schnell helfen kann, der einen gut berät. Und das in Summe ja, ist einfach der Unterschied zwischen uns und vielleicht einem online gekauften Produkt. Also ich sage den Kunden manchmal immer, wir sind nicht Amazon. Da kann man nicht per einen Klick was bestellen, morgen kriegt man es geliefert.
Nee, also das muss man auch mal klarstellen. Wir haben es ja gesehen und da sind 15.000 Euro auch nicht viel, wenn man das sieht. Du machst jedes Teil selber in Deutschland, in deiner Halle hier in Gelting. Das heißt, es ist made in Germany, das ist alles durchdacht. Das ist, die Nähte sind super verschweißt, wenn man das so richtig sagen
kann.
Kannst
du das beurteilen?
Also, ich habe das zumindest so.
Wir wissen es von Peter, weil er sie uns immer zeigt.
Schaut euch
diese Schweißnaht an.
Worauf er Wert legt. Und da sieht man einfach, das ist wirklich ein Produkt made in Germany, was eigentlich noch einen viel, viel höheren Wert haben müsste. Ja. Deshalb musst du dich für den Preis, glaube ich, überhaupt nicht rechtfertigen. Ja, weil
das Schöne ist, wenn man gerade auf den Messen oder von den Kunden dann das direkte Feedback kriegt, wenn andere Fertiger, die vielleicht was Ähnliches machen, die selber metallverarbeitender Betrieb sind, zu einem kommen und sagen, boah, das ist echt gut gemacht. Und das ist dann für uns einfach so, ja, Lohn der Mühen, wo wir sagen, das ist für uns wieder Antrieb, auch dieses Niveau zu halten. Und wir schauen echt, dass wir da immer unsere 100% liefern können, was natürlich auch im Vorfeld schon ja, geplant sein muss. Also da steckt viel dahinter, um auch die Qualität in der Serie zu gewährleisten.
Also großen Respekt, weil du hast damit ja auch gleich eine Zielgruppe, die einen abartigen Anspruch hat,
ja.
Weil sie ja selber alle irgendwo aus
weil diesem Bereich kommen. Weil sie alle Handwerker
sind, genau.
Alle Techniker auch sind.
Deswegen, dieses Lob kannst du dir tatsächlich auf den Pulli nähen. Sagen wir es mal so.
Stimmt.
Das ist ja, also ich meine, du hast ja selbst Leute, also das ist, als würden wir als Online-Marketing-Agentur für eine Online-Marketing-Agentur arbeiten.
Ja.
Und die würden sagen, ihr macht einen guten Job. Deswegen mache ich es bei euch.
Ja. Also da haben wir echt einige Firmen mittlerweile in der Kundschaft, die machen was in dem Bereich, die machen Fahrzeugaufbauten, die bauen vielleicht Wohnkabinen oder andere Sachen und kaufen trotzdem Ladeflächen von uns. Also einfach sagen, wir sind in dem Bereich, sagen die Kunden einfach die Besten. Sag nicht wir, ich behaupte nicht, dass wir die Besten sind. Ich behaupte, wenn dann bloß, dass wir immer versuchen, das Optimum anzustreben. Und das macht dann schon Spaß, für diese Kunden, für diese Zielgruppe auch zu arbeiten. Denn das ist das Schöne an unserer Zielgruppe. Sie ist direkt und ehrlich und man redet nicht lange über einen heißen Brei rum. Die rufen einen auch an und sagen, das ist Mist, da passt was nicht. Aber dann bessern wir nach. Also das, glaube ich, hat es noch nie gegeben, dass wir uns da nicht oder dass wir da keine Lösung für gefunden hätten.
Ja, das stimmt. Und jetzt die nächste Frage geht auch so ein bisschen drauf ein. Da hat der Chris auch sehr tief gegraben für das Zitat.
Und dir gegeben, also um dein Englisch zu testen.
Gut aufpassen und zuhören. You finish first, you first have to finish.
Kommt nicht von mir.
Ja, ist genau. Ist ein Zitat von Rod Dennis aus der Formel 1.
Ron Dennis, ja.
Genau, du kennst es?
Ja, ja.
Genau, was ja so ein bisschen auf die Vorbereitung hinweist und wir haben so ein bisschen die Brücke zum Techniker geschlagen. Ist das was ein Techniker auch antreiben sollte? Also passt das auch auf den Bereich des Technikers?
Ich habe es in meiner Laufbahn schon zu oft gesehen, dass Leute zu viel wollten und dann hatten sie so viele Baustellen, die schief gingen, dass sie gar nicht mehr wussten, wo sie anfangen sollen. Also da gab es mal, ist für mich beispielhaft dieses Projekt, da hat jemand ein Rennteam aufgemacht und die haben das Rennauto selber gebaut, die haben den Motor selber gebaut, die haben alles selber gemacht. Und um sowas selber zu machen, muss man eine richtig große Firma sein, mit richtig viel Erfahrung. Die wollten aber alles selber machen. Das Ende vom Lied war, sie sind nie zum Fahren gekommen, weil immer irgendwas kaputt war. Und am Ende hat es einen Haufen Geld gekostet und ist wieder in der Versenkung verschwunden. Und das hat mich dann ja auch so ein bisschen mitgeprägt. Da habe ich gelernt von, lieber am Anfang eine Spur zu massiv bauen, aber man kann Erfahrung sammeln, es funktioniert und dann Stück für Stück optimieren. Und deswegen auch im Rennsport so, da habe ich immer einen Föhn bekommen, wenn meine Fahrer beim 24-Stunden-Rennen gemeint haben, sie müssten jetzt auf die letzte halbe Stunde noch Bestzeiten fahren. Wenn du eh schon in deinem Klassement oder im Gesamtklassement einfach auf Platz 1 oder gefestigt bist, dann schaust du, dass du durchkommst. Dann bleibst du von den Randsteinen weg, dann trägst du das Auto quasi um die Rennstrecke, nur um ins Ziel zu kommen. Und es ist schon allzu oft passiert, du hast noch einen Reifenschaden kurz vor Schluss, dir geht das Getriebe kaputt oder irgendwas passiert noch, dir geht der Sprit aus, alles schon vorgekommen, ja, und du kommst nicht an. Und dafür hast du aber 24 Stunden gekämpft vorher.
Ja, und das sind die Situationen, wo der Fan oder der Zuschauer dann sagt, es lag am Techniker und dabei lag es am Fahrer.
Ja, kann viele Ursachen haben. Man steckt ja auch nicht so drin, hätte Fahrradkette, wäre einen Meter links gefahren, hätte er vielleicht den Splitter nicht erwischt, der ihm den Reifen zerstochen hat oder was auch immer. Langstrecke oder alles, was ausdauernd ist, da braucht man auch viel Glück dafür.
Ja, das ist die Kunst, diesen Punkt, Tipping Point zu kennen und sagen, bis dahin ja und dann auch nicht weiter.
Und da kommt eben auch dazu, gerade aus dem Rennsport, man ist ein Team. Man fährt ja nicht als Fahrer alleine um den Sieg. Die in dem Team sind oder hinter dem Team stehen, die Mechaniker, die sich ums Catering kümmern, die Ingenieure, die Lkw-Fahrer, alle, die haben mitgeleistet und die haben im Vorfeld geleistet. Die sind an die Rennstrecke, die haben alles aufgebaut, die haben das Fahrzeug vorbereitet, die haben Tag und Nacht durchgeschraubt, wenn irgendwas war. Die haben 24-Stunden-Rennen, heißt ja, du fängst Samstag früh an zum Arbeiten und hörst Sonntagabend auf zum Arbeiten. Also es sind nicht 24 Stunden, sondern es sind im Regelfall 30, 40 Stunden, die du durcharbeitest. Die haben alle mitgewirkt an dem Ganzen. Und dann ein Fahrer zu haben, ja, wo der eigene Egoismus eben größer ist, wie ja, dass er vielleicht auf die Teamleistung achtet, das ist dann schon manchmal schwierig. Da fällt es einem schwer, ruhig zu bleiben am Kommandostand.
Das glaube ich. Hat sich das verändert? Im gesamten Rennsport von den Fahrern?
Nein, es ist immer gleich. Es wird auch immer gleich bleiben.
Ja?
Ein Fahrer an sich ist Egoist. Das kommt, würde ich sagen, daher muss er sein. Ein erfolgreicher Sportler muss ein gewisser Egoist sein. Der muss immer der Meinung sein, er ist der Schnellste, er ist der Beste, weil ansonsten, glaube ich, hätte er den Antrieb gar nicht, da vorne mitzufahren. Also da gibt es wenige, die so bescheiden sind und trotzdem extrem schnell sind.
Aber trotzdem ist es eine Teamleistung, wie du sagst. Wie schwer ist es für euch dann, das zu tolerieren?
Schwer. Da ist man schon des Öfteren deprimiert, aber am Ende ist es einfach so, es ist ein Job, man wird dafür bezahlt und derjenige, der das Ganze bezahlt, dem obliegt es dann zu entscheiden, wen er jetzt rund macht, wem man den Arsch tritt und wem nicht.
Mhm. Ja.
Und da ist ganz einfache Regel, wer zeugt, schafft an.
Schau, jetzt können wir den Bogen spannen. Ich dachte immer, du hast nur Spaß, wenn ich deine Bilder gesehen habe.
Man darf die Freude nie verlieren, aber Spaß macht es oft nicht.
Ja.
Es ist immer anstrengend, immer Leben am Limit. Früher der Motorsport, genauso die Selbstständigkeit, aber das ist ein Gefühl, das kann man, glaube ich, nicht nachvollziehen, wenn man es nie erlebt hat. Ein 24-Stunden-Rennen ist unglaublich anstrengend.
Mhm.
Und wenn dann so Sonntagmorgen, wenn die Sonne gerade wieder aufgeht, du hast nichts geschlafen, du kannst dich nicht mal mehr auf zwei Beinen halten, weil du eigentlich umkippst vor Müdigkeit. Und das Ganze vorbei ist, du eine Nacht geschlafen hast, am nächsten Tag freust du dich wieder aufs nächste 24-Stunden-Rennen.
Du denkst ja eigentlich so nach einer Nacht, okay, reicht schon wieder.
Ja,
im Schlafen.
Ja. Das ist irre. Also so Freude und Leid sind ganz nah beieinander.
Ich glaube, darüber könnten wir noch voll viel reden, weil das würde mich echt sehr interessieren. Nur mal wieder zurück zur Selbstständigkeit. Wohin geht die Reise mit Peter und PPEC? Pete Performance Company.
Wo geht die Reise hin? Das kann einem niemand sagen. Also eine Reise ist ja das Schöne, man reist ja oft wegen, wer richtig reist, reist wegen der Reise wegen und nicht des Zieles wegen. Das Ziel muss sein, ja, oder das Ziel wird sein, dass wir irgendwann mal unter die Erde wandern und bis dahin ist es die Reise und keine Ahnung, was wir in 10 Jahren machen. Aktuell bauen wir Ladeflächen, bauen wir einfach tolle Produkte für tolle Leute, die Spaß daran haben. Wie sich das weiterentwickelt, keine Ahnung. Wir versuchen in unserem Bereich einfach perfekt zu werden. Wir wollen ein tolles Produkt dem Kunden anbieten, ein langlebiges Produkt. Wir wollen natürlich bei uns die Produktion optimieren. Es muss auch am Ende des Tages muss auch ein Geld damit verdient sein. Ich will, dass die Leute, die bei uns sind, dass die einfach Spaß an der Arbeit haben. Ich will in der Früh reinkommen und das ist für mich dann die größte Motivation, wenn die Leute gerne in die Arbeit kommen.
Ja.
Dann stehe ich gern 7 Tage die Woche in der Arbeit, weil das ist für mich dann so, ja, du hast es geschafft, dass andere Spaß an dem haben, was sie machen. Und deswegen ist so, wo geht die Reise hin? Die Reise heißt Spaß haben.
Ja.
Spaß mit dem machen oder Spaß mit dem haben, was man macht. Und es ist ja so, Arbeit ist ja so, wir verbringen die meiste Zeit unseres Lebens in der Arbeit.
Mhm.
Also darf die Arbeit auch Spaß machen.
Absolut. Du hast ja, glaube ich, was Schönes uns auch mal geschrieben. Also nicht Work-Life-Bille, sondern Work ist
Life. Work ist Life, genau.
Work ist Life.
Weil es, also als Selbstständiger ist so, du arbeitest Tag und Nacht, 7 Tage die Woche, du hast es immer im Hinterkopf, die Arbeit. Du musst ja immer ein bisschen vorausplanen, voraus sein, gerade in der Technik. Du hast technische Aufgabenstellungen, für die du keine Lösung hast. Du musst aber eine Lösung finden. Wir haben bis jetzt immer eine Lösung gefunden. Nur manchmal muss man einfach um die Ecke denken oder es fällt einem gerade nicht ein. Da muss man einen Cut machen, sagen, ich überlege morgen nochmal. Und das ist so, es ist spannend alles. Also wirklich Spaß an dem haben, was man liebt. Dann,
ja,
ist, dann ist Arbeit nicht mehr Arbeit.
Hast du ganz, ganz viele Sachen gesagt und man sieht, dass du einfach auch Unternehmer bist. Also du bist ja noch operativ voll drin, auch du arbeitest auch an den Produkten, du bist der Techniker, du hast die Skills, du bist der, der sagt, wie es funktioniert. Auf der anderen Seite bist du ja auch der Unternehmer, der andere Bereiche auch schon am Schirm hat. Deshalb hast du auch jetzt im Marketing zum Beispiel mit Social Media angefangen.
Genau.
Wo wir jetzt auch ein bisschen was machen, hast erkannt, dass in dem Bereich vor allem Camping und in dem Bereich Handwerker eine riesen Community entsteht auf dem Kanal.
Da gibt es einen wunderbaren Satz, der das umschreibt, Stillstand ist Rückschritt.
Ja, genau.
Und deswegen versuchen wir auch eben immer ein bisschen voranzugehen. Also das Ziel ist nicht ab, Wachstum über alles. Denn Wachstum oder Rendite erhöhen ist für mich, darf für mich oder bin ich der Meinung, darf nicht unser primäres Ziel sein. Das macht unsere Welt kaputt.
Mhm.
Aber einfach über den Tellerrand drüber rausschauen, Scheuklappen ablegen.
Nee, das ist, also ich wollte mir doch sagen, viele Bereiche, sei es die Fitnessstudios, da hat jemand eine Leidenschaft zu dem Sport, Fokus auf den Sport, vergisst aber die Sachen, die auch dazu gehören. Darum kommt oftmals in solchen Bereichen diese Trends, digitalen Trends, oftmals zu kurz oder zu spät. Du erkennst aber trotzdem irgendwie, obwohl du immer noch so, du bist einfach der, sag ich mal, Nerd an Produkt, du machst, du liebst das, was du tust, am Schweißen hast du vorher nochmal gesagt und trotzdem hast du es am Schirm. Woher kommt es und wie wichtig ist für dich auch Social Media Marketing und warum ist es wichtig? Willst du den Leuten zeigen, was du tust oder was ist die erste Intention dahinter?
Die erste Intention ist natürlich Reichweite schaffen, also Spaß an der Arbeit zu haben, ist natürlich das eine, aber wenn man sich entscheidet, eine Firma ja, entstehen zu lassen, dann steht man ja auch in einer gewissen sozialen Verantwortung und auch finanziellen Verantwortung sich und seinen Mitarbeitern gegenüber. Und deswegen muss man mit so einer Firma immer schauen, dass die läuft. Und da musst du einfach als Chef, deswegen bist du ja Chef, musst du einfach immer so den nächsten und übernächsten Schritt immer mitdenken. Wie entwickeln wir uns weiter? Wie können wir das Ganze auf so ein solides Fundament stellen, dass wir da auch echt langfristig als Familienbetrieb bestehen können, über Generationen am besten.
Aber man merkt auch sofort deinen Ehrgeiz in dieser Sache. Du hast ja ein schönes Projekt, was wir gerade veröffentlichen, Step by Step.
Der Isuzu, genau.
Und das ist ja, du hast dir eine Kamera gekauft, du hast dir Ausrüstung gekauft, damit du das selber alles machst und letztendlich diese Schritte auch zeigen kannst. Also ich kann nur jedem empfehlen, wir werden das in den Shownotes und in den Social Media Beiträgen auch verlinken, sich das mal anzuschauen, und dafür gibt es halt eine extreme Community. Und ich meine, das hast du sehr gut erkannt.
Ja, da ist es einfach so, nur mit einem gescheiten Werkzeug kann man auch gescheit arbeiten. Hm. Deswegen wird bei uns auch in der Firma am Werkzeug nicht gespart. Wenn einer sagt, er braucht was, dann kriegt das, weil er mit einem gescheiten Werkzeug vielleicht schneller oder besser arbeiten kann. Also da kann ich nicht so wirklich ja sagen, woher das kommt. Das ist einfach bei mir so eine getriebene Effizienz, dass ich sage, da will ich so effizient sein wie möglich.
Aber man merkt, also da kann ich an der Stelle mal kurz ein paar Werte geben von unserer letzten Anzeige, wenn ich das darf aus deiner Sicht.
Ja, klar.
Wir haben das erste Video von dem Teil ja auch beworben als Social Ad. Und wir hatten ja, also ein Throughplay, sagt man, Instagram und Facebook ist ein Video, was mindestens 15 Sekunden angeschaut wird. Und wir hatten pro Throughplay 1 Cent auf Facebook, glaube ich, oder andersrum. Schlecht, dass ich das jetzt nicht weiß, aber 1 Cent und 2 Cent pro Plattform. Was extrem wenig ist. Und wir hatten am Ende, glaube ich, 30 Euro eingesetzt, um einfach mal zu schauen, was passiert. Und wir haben für diese 30 Euro, ich glaube, über 270 User gehabt, die sich dieses Video über 4 Minuten, glaube ich,
war lange,
oder
ja,
noch länger, ja, komplett angeschaut haben.
Und jetzt muss man bedenken,
ich war
man lernt ja mit seinen Herausforderungen. Am Anfang Videos zu erstellen war für uns sehr mühsam, weil wir den Ton nicht richtig im Griff hatten.
Ja.
Ich selber als Person flüssig reden in einem Video, wenn man das Video nicht schneiden will, ist am Anfang auch sehr schwierig, und dann die Leute noch irgendwie im Video zu behalten, da muss ich schon sagen, Respekt, dass die mich da ertragen haben.
Nein, das ist die Masterclass, also das zu schaffen, dass man ein Video anschaut, was so lange ist, ist sehr schwierig, ist super schwierig. Die Leute haben die Zeit nicht heutzutage, ist alles so schnelllebig, und da merkt man einfach was, dass der Inhalt echt gut passt bei dir. Das hat dann nichts mit Performance zu tun, weil wir irgendwie super Arbeit machen. Da ist erstmal der Content so relevant, dass wir daran dann nur optimieren können, um das Ganze noch günstiger zu machen.
Aber das funktioniert. Das ist ja was, da muss man bloß, also man muss es ja bloß erkennen, wenn man sieht, es ist ja da für uns alle, die Zielgruppe gibt's. Das sind einfach, egal ob Männlein, Weiblein oder was auch immer, die interessieren sich ja nicht nur für Beauty-Trends oder sonst was, sondern das sind ja genauso Techniker, die irgendwo in Firmen sitzen, die irgendetwas mit einem technischen Hintergrund haben oder die Interesse an Autos oder sonstigen haben. Und denen zeigen wir ja bloß ein bisschen, was wir machen, authentisch. Also wir versuchen da nichts zu faken. Und die dann zu erreichen, ist ja eigentlich ein Kinderspiel, weil ich denen bloß das gebe, mit dem sie sich tagtäglich so und so auseinandersetzen.
Absolut.
Also da muss ich jetzt keinen Spielfilm draus drehen.
Nee, richtig. Wie viele Teile wird es geben?
Das wissen wir noch nicht. Schauen wir mal.
Ist auf jeden Fall ein sehr cooles Projekt.
Das ist diese Reise eben wieder. Also wir haben das Ganze gestartet. Wir lernen gerade extrem viel. Wir werden immer besser auch mit den Videos. Die Videos an sich werden immer besser. Und wir schauen mal, solange wir noch Teile haben, die wir da ans Auto dran schrauben können, solange wird es Videos geben.
Super.
Und wenn das Auto fertig ist, dann werden wir mehr mit den Videos machen, dann werden wir auch die Leute mehr zu uns in die Firma holen. Also wir werden ihnen auch mehr übers Fräsen, übers Schweißen, über die Technik dahinter zeigen, weil das einfach so eine, wieder zurück zum Anfang ist, Lehren ist für mich was Wichtiges und Leute auch für Technik zu interessieren.
Mhm. Cool. So. Jetzt ist es an der Zeit. Wir haben immer bei Unboxing immer eine Box, die du auspacken darfst. Und einfach mal beschreiben, was du siehst. Ich muss dir dann dazu ein bisschen was erzählen.
Ist gar keine Schleife drum.
Nee, die ist eigentlich sehr unschön. Unsere Box.
Ein Blatt Papier.
Ein Gutschein.
Ein Gutschein.
Ich sag mal ganz kurz was zuvor. und dann darfst du beschreiben, was du da siehst. Also das sind zwei Fotos, die ich noch krass im Kopf habe, weil ich meine, du bist schon immer ein Social Media King, muss man ganz ehrlich sagen. Du hast schon immer auf Facebook sehr viel veröffentlicht. Und als also es sind zwei Fotos und mir fehlt bloß ein drittes aus der Schulzeit. Ich habe tatsächlich meine alten Alben durchgewühlt, aber ich habe leider, ich glaube, zwei nicht gefunden, weil ich nämlich noch welche habe, wo
wir... Es liegt aber auch daran, weil wir schon so alt sind, dass damals noch keiner eine Kamera auf dem Handy hatte.
Stimmt.
Und, du meinst, und diese niemand Fotos hat ein Foto weg mit in die Schule genommen.
Ja, das ist auch wieder richtig.
Das ist tatsächlich so. Also ja. Bilder von früher, heutzutage, man hat sein Handy dabei, man fotografiert alles.
Ja.
Früher, wir haben ganz wenig Bilder gemacht. Die aber Eltern haben Bilder gemacht und sonst nichts.
Ich glaube, ich hatte ein paar Bilder, aber ich habe sie nicht gefunden. Echt? Auf die Schnelle. Ja. Auf jeden Fall, das sind zwei Bilder, die sehr einprägsam sind. Und dazu beschreibst du sie erstmal, möchte ich auch noch was sagen.
Also Bild Nummer eins hat die Firma Herbert Motorsport mal gepostet gehabt. Herbert Motorsport ist eine Motorsportfirma, sitzen in Jedenhofen, Allershausen, nördlich von München. Mhm. Bin ich auch über Kontakte zu denen gekommen. Der Papa, der Fredel Herbert, ist auch leider schon gestorben beim Motorradunfall. Auch wieder so eine prägende Figur, der einem, ja, würde ich sagen, mit der Keule was beigebracht hat. Aber er hat es einem beigebracht. Die zwei Söhne, Zwillinge, der Fredel und der Robert, schauen beide genau gleich aus. Mit einem habe ich sogar dann zusammen studiert. Aber das haben wir ganz am Anfang gar nicht gewusst. Das haben wir erst so nach und nach rausbekommen.
Ja, da steht was drüber.
Ja, saubere Leistung. Unser Renningenieur Peter Schmidt hat sein Diplom mit 1,0 abgeschlossen. Das stimmt leider nicht.
Ach, das stimmt nicht?
Nein, das stimmt
nicht. Ich dachte
nicht.
Mir damals, Junge, der macht sich aber, ey.
Nein, so gut bin ich auch nicht. Mein Diplom, boah.
Fake News.
Ja, fake, totaler Fake.
Echt?
2,7 oder so. Ich war immer so ein...
Dann bist du wieder in unserer Welt angekommen.
Okay, ja, ja. Null Überflieger. Nein, ich war in der Schule nie gut. Mein Notendurchschnitt, was war denn das? 7. Klasse Realschule, 5,0.
Mhm. Also.
Da habe ich sauber eins auf den Deckel bekommen, weil ich natürlich die Noten alle verschwiegen hatte daheim. Und dann im Studium, ich habe mich im Lernen immer sehr schwer getan. Also ich habe ja eine Lehre gemacht, dann 2 Jahre gearbeitet und dann nachträglich Abitur, Fachabitur nachgemacht und dann Fahrzeugtechnik studiert. Lernen fiel mir immer sehr schwer, weil Lernen leider ja sehr strikt ist. Also man bekommt was vor die Füße geschmissen und es wird dann von einem fast erwartet, dass du das innerhalb kürzester Zeit drauf hast. Dann gab es die Besseren, die haben sich dann natürlich gelangweilt, also konnten die alle Fragen beantworten, also ist im Stoff weitergegangen worden. Da kam ich nie so richtig mit. Ich musste mir mein Wissen immer hart aneignen. Der Vorteil davon ist, also da kann ich jedem Mut machen, der vielleicht nicht so gut in der Schule ist. Ich habe es mir sehr gut merken können und ich habe es am Ende auch anwenden können. Also ich habe das, was ich im Studium in der Schule gelernt habe, später wieder aus irgendeiner Schublade in meinem Kopf rausziehen können. Ich wusste es nicht mehr 100%, aber ich habe es zumindest nachschlagen können. Und das ist leider fake, ja.
Aber umso schöner, wir kommen gerade unter diese Wasseroberfläche. Du bist auch einer von den No-Brains der Schule wie 027, wir.
Kfz-Lehre war ich sehr gut, also da habe ich wirklich mit 1,15 die Schule abgeschlossen. Aber sonst Notendurchschnitt immer so um die 2,7. Ich war nie so der...
Aber ich denke,
völlig das ausreichend.
Das andere Bild, was ich auch reingetan habe, das zeigt dich auch so ein bisschen. Das ist eins der Bilder, die bei mir in meinem Kopf waren, wenn ich an dich gedacht habe. Du bist mit dem Laptop auf einem DTM-Auto oder was ist das?
Das war ein Porsche, ein GT3.
Also es zeigt dich auf jeden Fall so...
In Italien auf der Rennstrecke.
Wie ich dich immer gesehen habe oder vom Gefühl hatte. Du bist da voll nah dran und du hast da einfach Bock drauf. Und ich glaube, das passt jetzt ganz gut zu dem, was du gerade gesagt hast. Du warst nicht der Überflieger in der Schule, aber du hast etwas gefunden, was dir unglaublich viel Spaß macht.
Ich habe immer hart arbeiten müssen für das, was ich wollte, weil ich kann mir Sachen relativ schlecht merken. Mittlerweile kann ich mir Sachen relativ gut merken, weil Merken und Lernen Übungssache ist. Das ist genauso wie, wenn ich ins Fitnessstudio gehe und meine Muskeln trainiere, so kann man seinen Kopf genauso trainieren. Und das kam einfach über die Zeit. Und Motorsport war halt einfach so, vorm Rennen, du hast eine unglaubliche Anspannung, du musst an 1000 Dinge denken und es kann ja auf dem Weg in die Startaufstellung kann schon irgendwas schief gehen und du musst wirklich innerhalb von Sekundenbruchteilen eine Entscheidung fällen. Was machen wir jetzt? Es fängt an zu regnen. Du bist mit Slicks, also profillosen Reifen, bist du draußen, es fängt an zu tröpfeln und irgendwer muss eine Entscheidung treffen. Kommen wir rein, wechseln wir auf Regenreifen, starten wir zum Beispiel aus der Boxengasse, bleiben wir draußen, riskieren wir es, wann kommen wir rein? Entscheidungen treffen. Also wenn man Motorsport ist, darf man sich davor nicht scheuen. Selbstständigkeit genauso. Du musst immer Entscheidungen treffen, denn es wird von dir erwartet, dass irgendwer sagt, geh mal links rum, geh mal rechts rum oder wie machen wir's?
Ja, unfassbar viele Parallelen. Ist wieder Sport, ist der Motorsport und Sport, aber und Business haben wir eh schon oft gehabt hier. Da gibt es einfach schöne Parallelen, die man auch nutzen kann, die du nutzt, glaube ich, für deinen jetzigen Alltag. Das war auf jeden Fall mal ein ganz anderer Talk in eine sehr...
Ja, aber trotzdem so viele Parallelen.
Ja, voll. Das ist immer, man erkennt immer wieder die Parallelen, egal ob wir im Marketing arbeiten, du technisch versiert bist, man hat viele, viele Gemeinsamkeiten und muss sie halt nur anders lösen. Und du hast es vorher richtig gesagt, es gibt überall Probleme. Die Kunst ist es, die zu erkennen und dann aber auch Lösungen zu finden.
Ja.
Und dann auch zu erkennen, wie gut muss die Lösung sein. Also oftmals reicht es auch vielleicht, das Produkt dann halb perfekt auf den Markt zu bringen und dann mitzuentwickeln. Man
muss es nur auch offen kommunizieren.
Genau.
Und dem Kunden auch sagen, pass auf, wir haben da jetzt noch keine Lösung für, das machen wir jetzt einfach mal so. Und wenn es da Probleme gibt, kannst du dich gerne bei uns melden, dann bessern wir auch nach. Was man nie machen darf, zu meinen, man könnte den Kunden verarschen oder für dumm verkaufen. Also da muss man immer 100% ehrlich sein. Und auch wenn man einen Fehler macht, den eingestehen und sagen, es tut uns leid, wir haben da einen Fehler gemacht.
Ja.
Und da gibt es so gut wie niemanden, der einem das nicht verzeiht.
Top.
Also ehrlich sein, ehrlich wert am längsten, der Spruch, der gilt.
Dann kommen wir auch schon zum Abschluss. Letzte Frage. Wenn du dir für die Welt eine Schlagzeile wünschen dürftest oder für dich oder was auch immer in 5 Jahren, wir haben daraus gehört, du denkst zwar nicht so weit, du lebst im Hier und Jetzt, aber was wäre das für eine Headline?
Ich denke schon so weit, nur, wie sagt man es? Ich lege mich nicht drauf fest, auf das, was ich mir jetzt schon überlege, weil einfach zu viel passieren kann.
Ja, sehr gut.
Die Schlagzeile für in fünf Jahren. Kann man schwierig sagen, weil...
Er hat unsere Podcast nicht gehört.
Nee. Weil, weil es so viele Dinge gibt. Man kann gewisse Sachen nicht mit einem Satz überschlagen. Wenn ich jetzt mal so auf unsere persönliche Ebene gehe, dann würde ich sagen, dann hoffe ich, dass bis dahin alle unsere Ziele und Wünsche erreicht wurden oder in Erfüllung gegangen sind. Oder wir nach wie vor daran arbeiten, sie zu erfüllen, dass wir nie die Energie verlieren, sie zu erreichen.
Ja, cool. Ist auch immer eine schwierige Frage. Da hat jeder, der sich vorher nicht Gedanken machen konnte, mit zu
kämpfen. Was sind denn sonst so die Antworten?
Alles. Also jeder hat so sein Ding. Das Schöne ist ja, das zu triggern letztendlich. Diese Frage stellen wir auch so ein bisschen für den Hörer, weil sich jeder diese Gedanken, wenn er mal das gefragt wird, erst richtig macht. Weil wir haben immer Sachen im Kopf, die wir uns vielleicht wünschen, auf die wir hinarbeiten. Aber so eine Frage zu beantworten ist super schwer.
Ja.
Aber da auch mal einen Fokus drauf zu bekommen, ist gar nicht so verkehrt, einfach mal drüber nachzudenken. Und deswegen wunderbar, was du gesagt hast. Man merkt, du lebst im Hier und Jetzt. Du denkst schon nach vorne, aber es ist nicht so wichtig, ganz genau, wo man hinkommt. Und ich glaube, ich darf einfach mal sagen, du bist ähnlich wie wir. Wir hatten auch, waren nicht die Leute, die die großen Ziele hatten. Und uns eher dann dafür geschämt haben, weil wir uns gesagt haben, andere haben immer so viele ganz klare Ziele, sondern du gehst eher einfach deinen Weg.
Da muss ich jetzt nochmal kurz zurückgehen. Die Personen, die mich geprägt haben, da muss ich tatsächlich eine Person nachträglich noch erwähnen. Sorry dafür, dass es jetzt kommt. Mein Schwiegervater in Spee, der auch, das hängt ein bisschen zusammen mit, was machen wir jetzt und wo sind wir in 10 Jahren?
Mhm.
Der hat aus der Garage raus eine kleine Firma entwickelt oder gemacht, hat halt losgelegt, Absauganlagen für Laserbeschriftungsmaschinen. Ja, und 20 Jahre später machen die Hightech-Flugsimulatoren für Flugzeuge, Hubschrauber. Daran sieht man, das, was man jetzt macht, kann was völlig anderes sein, wie das, was ich später mache. Und er auch eine der extrem prägenden Personen für mich, wo ich sage, sehr bedacht, lässt die Leute Fehler machen, ein großer Visionär und menschlich ein unglaublich guter Mensch.
Cool.
Das sind schöne Abschlussworte.
Das lassen wir genauso stehen.
Sehr schön. Peter,
hört die Frau auch gern.
Vielen Dank, dass du bei uns warst. Hat uns richtig Spaß gemacht. Ich glaube, wir können noch ewig weiterreden.
Ja, ich war gerne hier. Hat Spaß gemacht.
Ich glaube, cool. Jeder sollte mal auf deinen Kanal schauen, sich das mal anschauen. Ich kann die Begeisterung inzwischen teilen, weil man merkt, dass du sie versprühst. Du hast Bock, andere Menschen zu begeistern, nicht nur deine Mitarbeiter. Und allein das lohnt sich schon mal, die ganzen Sachen anzuschauen.
Voll. Ja. Wir arbeiten weiter daran, dass wir auch die Begeisterung, die wir für unser Produkt haben, für unsere Arbeit, dass wir die auch echt rüberbringen.
Super.
Vielen Dank an der Stelle. Und jetzt muss ich eins noch erwähnen heute, sonst kriegen wir wieder Ärger von unserer Christina. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann liked und bewertet ihn positiv.
Stimmt.
Wir werden immer dran erinnert, Mensch, ihr zwei habt das wieder nicht gemacht. Warum macht ihr das nicht? Also, wenn ihr das machen könntet, wären wir sehr dankbar, dann kriegen wir nicht so viel Ärger nach diesem Podcast. Einen schönen Gruß an die Christina.
Hat Spaß gemacht, Peter. Mach's gut.
Dankeschön.
Danke. Ciao. Ciao.
Think outside, talk inside. Unboxing.